Geboren wurde er links oben an der Grenze zu Dänemark 1930 in Nordfriesland. 36 Jahre war er im Amt für missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen, davon 25 Jahre in der Leitung dieser Einrichtung. Während dieser Zeit wurde er vor allem als missionarischer Prediger in der Öffentlichkeit bekannt. Evangelist mochte er nicht genannt werden, weil dieser Begriff doch eher ein frömmigkeitstypisches Signet ist, das er nicht für sich übernimmt.
Der Begriff Evangelist ist leider, sag ich mal, durch amerikanische Zustände verdorben worden. Die amerikanischen Evangelisten waren zum Teil wirklich, also sie kamen, sie waren nicht so, wie wir es uns denken möchten. Billy Graham nehme ich von allem aus und andere auch. Billy ist der fünfte Evangelist, sag ich immer. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Billy Graham. Andere sagen Johann Sebastian Bach. Nein, aber es ist so ein bisschen, es gibt auch Filme über den Evangelisten in Amerika. Komm nicht auf den Titel eines Films, wo einer dauernd brüllte, noch ein Tor für Jesus. Und der Begriff des Evangelisten, der im Neuen Testament bei Paulus im Epheserbrief steht, ist etwas ganz anderes. Das ist der Stadtmissionar der alten Zeiten, der in der Stadt warb für die Gemeinde. Und später ist das dann im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert zum klassischen Evangelisten gekommen. Das ist der Mann, der in großen Mengen oder vor großen Mengen predigte. Ich mochte das nicht, dass es immer nur die Größe sein musste. Mir war es auch eine Freude, in einer kleinen Gemeinde mit 15 Leuten um den Tisch herum zu sitzen und mit ihnen zu überlegen, was heißt Glauben.
Vortragsreihen bei verschiedenen deutschen Kirchentagen, Gottesdienste im Radio oder Fernsehen waren eine Sache, aber Johannes Hansen zog auch gerne über die Dörfer. Sein Hauptanliegen war es, suchenden, kritischen und vor allem kirchendistanzierten Mitmenschen den Weg zu einer persönlichen Gottesbeziehung zu zeigen. Seine Verbundenheit mit dem ERF wurde durch viele Übertragungen seiner Predigten, durch Vorträge und Interviews sowie einer Gesprächsreihe mit Jürgen Wirth deutlich.
Johannes Hansen ist für mich immer schon der Schöngeist unter den Evangelisten gewesen. Sehr klug, sehr beredt, rhetorisch hervorragend. Ich erinnere mich, wie ich als 15-, 16-Jähriger schon bei unserem Jugendgottesdienst in Lüdenscheid begeistert unter seiner Kanzel gesessen habe. Dann habe ich jahrelang eine Sendereihe mit ihm gemacht, hier bei ERF Radio, Gespräche über den Glauben. Und da war ich immer wieder beeindruckt, wie spontan er auch auf unabgesprochene Fragen reagieren kann.
Insgesamt 18 Jahre war Johannes Hansen Mitglied der EKD-Synode. 1995 wurde er nach 4 Jahrzehnten des kirchlichen Dienstes aus seinem offiziellen Auftrag als Leiter des Amtes für missionarische Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen verabschiedet.
Ja, ich habe sehr viel Freude in der Christenheit erlebt und habe im Grunde ein reiches Leben geschenkt bekommen. Natürlich war das harte Arbeit und so, seien Sie mal zig Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Autos ich zu Ende gefahren habe, seien Sie mal zig Jahre auf den Straßen. Aber ich habe häufig gelitten darunter, dass manche Menschen so in sich selber verkrümmt sind, auch ganze Gemeinden und Gruppen, dass ich denke, um alles in der Welt, hoffentlich kommt hier keiner hin, der Gott finden will, dann findet er ihn garantiert nicht. Also aus der Enge einer Frömmigkeit, die bei sich selber bleibt, in die Weite der Erkenntnis der Liebe Gottes zu allen Menschen und der Bedeutung des Kreuzes und der Auferstehung Christi für alle Menschen. Und das drückt sich dann auch aus in der Gestaltung von Gottesdiensten, in der Gestaltung von Liedern, Musik und so weiter und Events. Also das daran liegt mir sehr, aus der Enge in die Weite. Tief ist das Geheimnis alles Erschaffenen, undenkbar tiefer das des Schöpfers. Überall Fingerspuren des großen Künstlers und Bauherren, der dem ruft, das nicht ist, das es sei. Im Gewebe und Geäder des Universums beben Erde und Luft und Wasser und Licht von Kraft. Potenzial Schöpfung, Energie, für immer versehen mit der Signatur, die Erde ist des Herrn. Es war nicht sein eigener Stall, in dem er geboren wurde, als er auf unsere Erde kam, der Mensch für alle Menschen, auch nicht sein Boot, aus dem er Gottes neue Welt versprach, der Mensch für alle Menschen. Den Esel hatte er geliehen, auf dem er bei uns einzog, bevor wir ihn verdammten, wie auch den Saal, den Tisch, an dem er seine Freunde speiste mit Brot und Wein. Der Mensch für alle Menschen. Er lag in einem fremden Grab, das er am dritten Tag zerbrach. Der Mensch für alle Menschen. Die Balken nur, an die wir ihn einst hängten, die nannte er sein Eigentum. Der Mensch für alle Menschen. Was einmal sein wird, wenn er kommt, kein Auge kann es jetzt schon fassen und unser Mund verstummt vor dem Geheimnis. Doch Zukunft hat schon hier begonnen, seit er in unsere Mitte trat und uns mit seinem Geist anblies, wie damals Gott am Anfang. Sein Ruf führt uns zusammen und sendet uns in alle Welt hinaus. Ein Leib und Geist, ein Herr und eine Taufe, ein Gott und Vater aller, und Hoffnung hält uns wach. Noch ist der Vogel im Flug, einst aufgelassen von starker Hand, gehoben vom Aufwind der Verheißung. Gelenkt von einem uralten Sinn, strebt er unaufhaltsam dem Ziele zu, versehen mit unbeschreiblicher Hoffnung. Noch ist der Speer in der Luft, von einem mächtigen Arm geschleudert, zieht er singend seine weite Bahn, in allen Fasern vibriert Versöhnung, immer und immer jenem Tag entgegen, wenn Gott sein wird, alles in allem.
Viele Jahre arbeitete Johannes Hansen in verantwortlichen öffentlichen Ämtern seiner Kirche. Ihm ging und ihm geht es um die Kommunikation des Glaubens im Kontext der Kultur. Darum liebt er auch die Sprache in ihren vielen Variationen. Dazu gehören auch die Verdichtungen des Wortes in seinen Büchern. Weil er jahrzehntelang in Kirchen und Hallen unterwegs war und bei Konferenzen sehr viel als Wortverkündiger tätig war, suchte er bewusst eine literarische Form des sparsamen Umgangs mit Worten, um sich auch auf eine stillere Art zu äußern. Hören Sie zu diesen Verdichtungen einen Auszug aus einem Gespräch Stefan Steinseifers mit Johannes Hansen und zuvor einen Text, den Jürgen Werth liest.
Wir machen viele schöne Worte aalglatt, die nichts sagen. Wir entwickeln kluge Gedanken ohne Tiefe und Kraft. Wir haben taube Ohren, verstopft mit gestorbenen Wahrheiten. Wir kauen Begriffe wieder, gedrucktes altes Papier im Mund. Wir schleudern Vokabeln in erschrockene Menschengesichter. Wir verstummen gelähmt, wenn ein Mensch in Not uns fragt. Wir denken im Kreise und kommen stets bei uns selber an. Wir bleiben in uns gefangen und finden die Tür zur befreienden Rede nicht. Wir brauchen heilende Worte, die unser Herz und Gemüt gesund machen. Wir sehnen uns danach, sprechen zu können von dem befreienden Gott und vom Leben. Wir brauchen dringend das lösende Wort, Hephata, das heißt, tu dich auf. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Haben Sie das durchaus selbstkritisch gesagt, wir machen viele schöne Worte?
Ja, ich stehe schon unter dem Eindruck, dass wir insgesamt in der ganzen Gesellschaft viele schöne Worte machen, die deshalb so schmerzen, weil sie selten erfüllt werden. Und es gibt ja auch in der christlichen Verkündigung sehr viele schöne Worte, die um den heißen Brei herum reden und nicht zur Sache selber kommen. Ich bin immer ein kritischer Hörer meiner eigenen Predigten gewesen. Und der erste Hörer unserer Predigt ist Gott, hat Kierkegaard einmal gesagt, aber auch wir selbst, die wir reden. Also meine Texte, was an diesem Text, den Jürgen Wirth eben gelesen hat, besonders deutlich wird, sind eigentlich Verdichtungen auf der Basis von Psalmen in diesem Falle, Verdichtungen von Erfahrungen des Glaubens. So wie auch die Psalmen ja entstanden sind als Verdichtungen der Erfahrungen des Glaubens jener alten Väter und Mütter in Israel. Und hier habe ich verdichtet, was mit dem Wort geschieht. Und wie lässig wir oft damit umgehen. Also hier spricht sich die Leidenschaft eines Predigers aus, der gerne klar reden möchte, aber auch verstanden werden möchte. Für mich ist zum Beispiel die öffentliche Rede ohne Liebe Agitation. Selbst wenn einer das Wort Gottes in den Mund nimmt. Er kann zum Agitator werden, wenn er die Menschen nicht liebt. Die Verbindung von Liebe und Rede ist für mich unabdingbar Bestandteil des Ganzen. Wenn das eine nicht da ist, ist das, man kann auch nicht einfach nur Liebe verströmen und so weiter. Das Wort muss hinein, damit es transportiert, was Gott mit uns vorhat. Doch die Art und Weise, die Sprachfindung, alles hat in der Tiefe ja mit dem Geist und mit der Liebe zu tun. Das ist mir wichtig. Deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie aufgreifen, dass ich mich nach wie vor als Verkündiger verstehe. Nur möchte ich gerne innerhalb der Kultur die alte Wahrheit vermitteln. Und die Formen des Hörens und Verstehens haben sich geändert. Es ist ja ganz merkwürdig, die Kommunikationswissenschaften haben es ja deutlich herausgearbeitet. Wir hören selektiv. Wir wählen aus, was wir hören möchten. Wir haben sozusagen im Hirn, im Kopf, möglicherweise im Herzen, im Personenzentrum, haben wir Filter eingebaut, im Bilde geredet. Filter, die das herausfiltern, was wir nicht gerne hören möchten. Was übrigens für alle Rede gilt, nicht nur für die christliche Rede. Und das ist das Gefährliche. Wir filtern aus. Und wir können auch in die Gefahr geraten, selektiv zu predigen. Dass wir Dinge nicht sagen, die uns selber wehtun. Also es ist hier ein umfängliches Problem angesprochen.
Stichwort verdichten, das ist ja ein bewusst doppeldeutig gewähltes Wort. Dichtung einmal im Sinne von Dinge in Worte fassen und zum Zweiten im Sinne von konzentrieren, Lebenserfahrung konzentrieren in wenige Worte. Ich glaube, Sie haben im Nachwort dieses Buches es auch gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, als Verkündiger, wenn wir diesen Gegensatz nochmal aufgreifen, erwartet ja die Gemeinde sehr oft eine möglichst inhaltsreiche, sowieso aber auch eine Predigt von einer gewissen Länge. Also es heißt zwar immer, man sollte nicht über 15 Minuten reden, aber sehr viele Predigten, wenn sie kürzer als eine halbe Stunde ausfallen, werden sie als zu kurz empfunden von vielen Gemeinden. Und Sie als Verkündiger in vielen Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften haben ja sicherlich auch immer längere Reden gehalten und dann eben in diesem Buch versucht, sich ganz kurz zu fassen. Wo liegt da der besondere Reiz für Sie?
Der Reiz lag darin, dass ich mich üben wollte, konzentriert zu schreiben. Also die Dinge in möglichster Kürze zu sagen. Streichen, streichen, streichen. Eine alte Regel auch des Journalismus, wie Sie wissen. Man muss dann einfach mit der Feder ran und wegstreichen, damit die Dinge klarer werden. Die konzentrierte Redeweise, die hier in diesen Texten versucht wird, es sind alles immer nur Versuche, ist die Übung in der Präzision der Sprache. Das musste ich mir selber antun, weil ich dauernd öffentlich in Sälen, Hallen, was weiß ich, wo zu reden hatte, auf den Kirchentagen und anderswo, viele tausend Menschen, ganze Hallen voller Leute, auch sonst. Und dann kommt man in eine Riesengefahr, dass die Rede ihren Fluss nimmt, nicht? Mhm. Dass man nicht mehr der Herr ist über das, was man weitergibt. Und darum diese Übung in der Konzentration.
Schon seit vielen Jahren gehören die Essays von Johannes Hansen zu den wichtigsten Beiträgen auf der Website Gottnet. Geschrieben sind sie für kritische Menschen, für Leute auf der Suche. Er fasst aktuelle Ereignisse in nachdenkliche Texte, um Gedankenanstöße für jeden Tag zu geben. Sein Anliegen ist dabei, Zugang zu einem fundierten Glauben zu geben. Kai-Uwe Wolczak liest zwei dieser Beiträge, die auch in dem Buch »Gott ist da« ganz nah erschienen sind.
Denkwege. Denken und Glauben. Stehen diese beiden Dimensionen einander wirklich so feindlich gegenüber, dass man sie besser gar nicht erst in Verbindung bringen sollte? Das musst du eben glauben, heißt der bekannte Satz, den wir oft hören oder auch selbst verwenden. Gläubige gebrauchen ihn gelegentlich, was sich in einer naiven Art eher wie eine Schutzbehauptung anfühlt. Dem steht die andere Meinung gegenüber. Das Denken sei eine in sich derart geordnete und an den Voraussetzungen der Naturwissenschaften orientierte Dimension, dass ein konsequent denkender Mensch eben keinen Zugang zu dem gewinnen kann, was man unter Glaube oder Glauben versteht. Dieser Denkende sagt in der Primitivform, ich glaube nur, was ich sehe. So also kam er zur Welt, in die weiten Flächen, in die Schluchten und Abhänge zu denen, die zum Horizont schauen, ob irgendwo noch das wahre Leben ist. Ihre sei Gott in der Tiefe, dem zu uns heruntergekommenen Gott. Das ist die verrückteste Religion, die man sich denken kann. Keiner hätte sie erfinden können. Eigentlich das glatte Gegenteil einer Religion, die etwas auf sich hält. Ja, so ist es. Wir unterwerfen uns keiner Religion und ihren Gesetzen. Wir vertrauen mit allen Konsequenzen auf Jesus, durch den Gott zu uns in die Tiefe der Welt und auf die Ebene unseres Lebens kam. Jesus war kein Religionsgründer. Andere haben aus der Christenheit, wie Luther sie nannte, die Religion Christentum gemacht. Jesus hält das Leben seiner Nachfolger in der Spur. Doch er ist kein Privatgott für besonders fromme Leute, sondern einer für alle Menschen und vor allem für Menschen, die immer mehr begreifen, dass sie genau diesen Gott brauchen. Damit darf diese elende Gottesangst zu Ende sein, die selbst Atheisten in den Knochen steckt. Genauso aber auch bei superfrommen Leuten, die sich eine solide religiöse Neurose geholt haben. Immer mehr, immer besser, immer noch gläubiger, sagen sie, und verkrümmen sich in sich selbst, wie der alte Luther sagte. Sie gehören zur Gattung der religiös Behinderten, wie ich sie nenne. Es gibt zu viele von ihnen. Auch sie lässt Gott nicht los. Christus befreit uns vom Krampf der Religiosität. Wir können ihm völlig vertrauen. Die Geschichte dieses Sklavengottes geht weiter. Einst werden sich alle Knie vor ihm beugen und alle werden bekennen, dass er Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Fangen wir doch hier schon mal an. Generalprobe. Gott ist da. Ganz nah.